Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich bin Journalist. Vielleicht kennen Sie mich aus dem Hamburger Abendblatt oder vom Podcast Ich frage für einen Freund. Heute bin ich der Wegbereiter für diesen Podcast für Bäcker am Morgen mit Lars Haider und Marcel Becker. Sind Sie sich ganz sicher, dass Sie diese Kombi, liebe Podcast-Freunde, wirklich ertragen? Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Es geht nämlich genau jetzt los. Heute ist Sonntag, der 24. März und hier ist Episode 110.
Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Hallo. Tausend Dank für dein Vertrauen in unsere Qualität. Aber zumindest in einem Punkt hast du natürlich recht. Sonntags habe ich in der Regel unseren Chefredakteur Lars Haider an meiner Seite und so auch heute. Wir hören uns in den nächsten rund 20 bis 30 Minuten ein paar der wichtigsten Aussagen aus der deutschen Politik an. Alles aus den letzten Tagen, also hochaktuell. Und dann schauen wir mal, wie die jeweilige Einschätzung von Lars lautet. Wir gehen direkt rein und zwar mit einem interessanten Auftritt von unserem Bundeskanzler.
Meine sehr geehrten Damen und Herren. Nein, komm. Ja. Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, hör auf zu brüllen. Schluss.
Ist das der neue Olaf Scholz oder ist das einfach nur ein Gag?
Also, das hat es ja schon öfter mal gegeben, dass wenn Menschen dazwischen gerufen haben, wir erinnern uns an eine Veranstaltung, glaube ich, zur Europapolitik in Brandenburg, da schrien dann ja auch Protestierende, versuchten den Kanzler niederzubrüllen und er schrie einfach zurück. Das gehört auch zu Olaf Scholz. Das ist kein neuer Olaf Scholz, aber es ist einer, den man selten sieht und das hat ja sowas Väterliches, ne? Sowas Großväterliches. So, Schluss jetzt. Also, muss man vielleicht aber auch mal sagen, wenn du immer irgendwo stehst und bei der Leipziger Buchmesse, da geht's ja jetzt nicht um Politik, da geht's um Bücher und die Rede, die er gehalten hat, da ging's ja auch ums Lesen und um die Kraft des Lesens. Und wenn dann immer einer dazwischen brüllt, dann ist manchmal, kann man sagen, kommen Sie auf die Bühne, wir diskutieren das aus, oder man kann sagen, hör auf, Schluss, reicht. Die beiden Varianten gibt es und beide sind in seinem Repertoire und hat jetzt sich mal für die zweite entschieden. Ja. Und auch weil er gerade so in der Stimmung ist im Moment.
Ja, da kommen wir nämlich gleich nochmal drauf. Der scheint schon tatsächlich ein bisschen angefasst zu sein. Oder aber er ist öfter angefasst und lässt es jetzt nur raus. Was ich bei diesem Ausschnitt, den wir eben gehört haben, so erstaunlich fand, Lars, wenn du es siehst, er hat, als er das gesagt hat, mit nun mal Schluss und so, da hat er gegrinst.
Ja, das kennt man doch auch so, wenn man dann so als Hamburger in so einer Stube so, Schluss jetzt, aber so. Das passt. Und man darf nicht vergessen, er ist, glaube ich, nicht angefasst. Ich habe ein langes Interview mit ihm gehört, einen Podcast mit ihm gehört, wo er nochmal darüber gefragt wurde, ob er denn zum Beispiel nachtragend sei und was er denn zu dem und dem Zitat von Friedrich Merz sagen würde. Und er hat Olaf Scholz gesagt, klingt jetzt komisch, wenn er das sagt, ich kann mich an dieses Zitat nicht erinnern. Aber das heißt auch, er hat dann auch gesagt, ich bin gar nicht nachtragend. Und wenn wir immer glauben, dass er angefasst ist, ich glaube, das ist er gar nicht. Er entscheidet dann im Moment mal sowas zu machen und zu sagen, so jetzt, ey, Schluss jetzt. Ne? Anstatt zu sagen, beruhigen Sie sich erstmal, ich kann Ihre Sorgen verstehen und so weiter. Das ist sehr sympathisch. Und was ich damit meine, er ist mit auf so einer Welle, wo er merkt, seine Art kommt im Moment ganz gut an. Die Umfragewerte der SPD haben sich einen Tick verbessert, glaube ich, um 1,5 Prozentpunkte. Er selber ist in der Taurus-Frage und der Frage, wie doll soll Deutschland in den Krieg reingezogen werden, spricht er mit der Mehrheit der Deutschen. Und das gibt ihm so ein bisschen Kraft, glaube ich, gerade.
Wollen wir noch Leipzig Teil 2 hören?
Gerne.
Und ich glaube, dass es nicht richtig ist, Demokratie mit lauten Brüllen zu verwechseln. Und deshalb bitte ich nochmal allen, die hier anwesend sind, die Möglichkeit zu geben, an diesem Gespräch und dieser Veranstaltung teilzunehmen. Ich jedenfalls glaube, das wäre in aller Sinne.
Ja, also erstmal hat er natürlich recht. Dieses Rumgebrülle, es ist doch wirklich nicht zu fassen, wie manche Leute sich einfach daneben benehmen. Das hat auch was mit guter Kinderstube, finde ich, zu tun. Und das ist auch nicht immer unbedingt Meinungsfreiheit und Demonstrationsrecht und so. Also ich finde es sehr, sehr unangenehm. Die Störer in dem Fall, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, da ging es um Israel und um die deutsche Politik, natürlich um den Palästina-Konflikt. Und da hatte jemand Kritik zu üben. Da mag ja alles in Ordnung sein, dass du das machst. Aber diese Art und Weise... Denkst du nicht auch manchmal, Lars, was sich Politiker so gefallen lassen müssen oder ist das eingepreist, Schmerzensgeld?
Nee, ich finde das auch. Ich finde, wenn wir viel über Respekt reden und Respekt, die man gegenüber Menschen haben muss, die nicht studiert haben, die studiert haben, die viel Geld verdienen, die wenig Geld verdienen. Also für unterschiedliche Lebensentwürfe. Und dazu gehören auch Politiker. Und ich finde, die politische Diskussion, Auseinandersetzung, die kann ja scharf sein und man kann komplett unterschiedlicher Meinung sein. Nur man muss sich wirklich nicht anbrüllen. Ich fand das ganz nett. Diese Woche war bei Sandra Maischberger, war Kevin Kühnert und Jens Spahn, zwei Menschen, die relativ unterschiedlich sind, in manchen Punkten auch viele Gemeinsamkeiten, aber politisch unterschiedlich sind. Und ja, die sich dann auch hart auseinandergesetzt haben, aber ohne den anderen jetzt irgendwie herabzusetzen und zu diffamieren. Und ich finde, da müssen wir wieder so ein bisschen zu so einem guten Ton zurückkommen. Die Art und Weise, wie diskutiert wird, wie sofort gebrüllt wird, wie sofort geschrien wird, das finde ich auch in der Zwischenzeit echt nervend und schwierig, weil die Diskussion da gar nicht in Gang kommt. Und man kann mit Olaf Scholz ja in einem vernünftigen Ton, auch in einem halbvernünftigen Ton, immer diskutieren. Der stellt sich diesen Diskussionen ja. Ich kann aber verstehen, wenn immer nur gebrüllt wird, dass man irgendwann als Politiker sagt, so Leute, hat keinen Sinn. Tschüss, aus.
Bevor wir gleich nochmal auf Olaf Scholz zu sprechen kommen, nur eine Sache, die mir auch in den letzten Jahren, vielleicht ist das aber auch ein falscher Eindruck von mir, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist, ich finde dieses Verhalten, was Respekt angeht, im Deutschen Bundestag schon sehr, sehr, also über der Grenze. Wenn jemand von der Opposition spricht oder jemand aus der Regierungspartei und ich bin mit dem nicht einverstanden, dann wird so demonstrativ aufs Handy geguckt, dann werden die letzten WhatsApps nochmal gecheckt oder aber es wird höhnisch dazwischen gebrüllt und mit der Faust auf den Tisch gehauen. Da hat sich doch auch was verschoben.
Das finde ich gar nicht und ich glaube, es hat sich was verschoben. Das verschoben ist unsere Sensibilität dafür. Zieh dir mal, guck dir mal Bundestagssitzungen von vor 30, 40 Jahren an. Insbesondere die Sitzung, wo solche Leute wie Herbert Wiener oder...
Aber die hatten kein Handy.
Nein, die hatten kein Handy. Die haben die anderen aber brutal beschimpft.
Ja,
das stimmt. Da wurde in einer Art und Weise, da wird Wolfgang Kubicki, der ja auch Bundestagspräsident ist, Vizepräsident, aber eben dann manchmal auch die Sitzung leitet als Bundestagspräsident, der hat zwar gesagt, er hätte damals alle 3 Minuten einen Ordnungsruf erteilen müssen. Und das ist heute nicht so. Also ich glaube, dass wir da natürlich auch viel sensibler geworden sind. Und wenn es ein Ort gibt, wo die politische Auseinandersetzung ja wirklich auch scharf geführt werden kann, aber immer mit Respekt gegenüber dem anderen, dann ist es ja der Bundestag.
Olaf Scholz, zum Thema Taurus, das ist ja eigentlich immer noch das beherrschende Thema. Vor allem auch, finde ich, mittlerweile nicht nur ob ja oder nein, sondern wie der Kanzler versucht, darf ich das so ausdrücken, versucht, die Lufthoheit über die Debatte zu bekommen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. Und da hören wir uns auch noch mal eine Sache an.
Und ehrlicherweise muss ich mal sagen, die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Übrigens auch eine, die in der geordneten Öffentlichkeit stattfindet. Wo in der Welt wäre es so, dass das eigene Land der größte Unterstützer der Ukraine mit militärischer Waffen ist und eine Debatte stattfindet, wie ich sie jeden Tag in Zeitung, Radiosendung und Fernsehern verfolgen kann. Das ist peinlich für uns als Land. Wir haben, ich habe es eben gesagt, 28 Milliarden bereits geliefert oder fest zugesagt. Und dann findet eine solche Debatte statt.
Ich finde, das ist so ein bisschen ein Beleg dafür, für das, was du über Olaf Scholz gesagt hast, dass der vielleicht auf so einer Art Welle gerade ein bisschen surft, dass er glaubt, mit der öffentlichen Meinung übereinzustimmen und dann einige Sachen mal so deutlich ausspricht, wie ich zumindest es bei anderer Gelegenheit tatsächlich mal vermisst habe.
Genau, das trifft es auf den Punkt. Und immer sagen, er hat ja recht, ne? Also man muss sehen, dass wir in diesem Jahr Deutschland, wenn man das nur anhand des Wertes misst, wir geben so viel Geld aus für Waffen und Munition für die Ukraine wie Frankreich und Großbritannien zusammen. So, dafür muss man sich wirklich nicht schämen. Und dass man sich dann verkämpft und sagt, ja, weil der Taurus müsste auch noch und der Taurus dies und das, ist natürlich Quatsch. Vor allen Dingen, das darf man auch nicht vergessen, weil hier die Ukrainer gar nicht sagen, wir brauchen Taurus, sondern die sagen, wir brauchen Munition. Und da ist Deutschland nun der mit Abstand größte Unterstützer, 28 Milliarden Euro für Munition und für Waffen an die Ukraine seit Beginn des Krieges, ist auch nicht gerade wenig. Also ja, ich verstehe die Diskussion da auch nicht und ich finde es gut, dass er das mal so gesagt hat, wie er es gesagt hat, dass es zum Teil lächerlich ist. Und dass wir an einem Punkt sind, wo das lächerlich ist, auch vor dem Hintergrund, dass dir jeder Experte sagt, selbst wenn wir jetzt Taurus liefern würden, es würde den Krieg nicht ändern. Entscheidend ist halt, dass denen die Munition nicht ausgeht.
Ist das schon der Vorgeschmack tatsächlich auf das, was viele Journalisten ja als Kampagne das meine ich jetzt noch nicht mal negativ, das Wort ist oft so negativ behaftet. Ich meine tatsächlich als Wahlkampagne, als Wahlclaim möglicherweise jetzt schon versuchen zu etablieren und Olaf Scholz da mitmacht, ich bin der Friedenskanzler.
Also da kann ich aus sicherer Quelle sagen, er findet diese Diskussion um den Friedenskanzler genauso lächerlich wie die eben angesprochene Diskussion. Denn er hat gesagt, ich bin doch kein Friedenskanzler. Wie kann man Friedenskanzler sein, wenn man Kanzler des Landes ist, das am zweitmeisten ausgibt für Waffen und Militär an die Ukraine? Er versteht das gar nicht, dass er als Friedenskanzler bezeichnet wird, denn das ist er de facto tatsächlich nicht. Also er ist sicherlich auch kein Kriegskanzler, er ist eher was dazwischen. Aber tatsächlich versucht er natürlich, das ist, glaube ich, der Kern seiner Strategie, den Leuten eins das Gefühl dafür zu geben, dass wenn du willst, dass Deutschland nicht in diesen Krieg hineingezogen wird. Ganz einfach gesagt ist Scholz' Strategie, wenn ihr nicht in den Krieg hineingezogen werden wollt, dann wählt mich, Scholz. Wenn ihr riskieren wollt, doch in den Krieg hineingezogen zu werden, dann wählt Friedrich Merz. Das ist die Strategie für die nächsten anderthalb Jahre.
Naja, aber aus dem, was du ihm schilderst, das ist sehr einleuchtend. Also ich finde, das liegt auf der Hand, diese Argumentation von seiner Seite aus. Was seine Partei daraus macht, ist natürlich nochmal was anderes. Die tatsächlich, wenn du in den Talkshows, kannst du immer sagen, ja gut, wer ist denn das? Das sind die aus der zweiten Reihe. Aber dieses Image vom Friedenskanzler, das versuchen sie schon irgendwie ihm so auf die Schultern zu legen.
Was ja auch nicht verkehrt ist, intern, also das ist gar nicht so ungeschickt, ne? Du hast diesen Friedenskanzler-Attitüde und Scholz sagt dann, nein, ich bin gar kein Friedenskanzler, weil ich die Ukraine so unterstütze. Das ist das, was die einen hören wollen. Innerhalb der SPD gibt es natürlich viele, die sagen, ach guck mal, er verhindert, dass der Krieg noch weiter eskaliert. Mhm. Und sehen gar nicht, dass er natürlich gleichzeitig dafür sorgt, mit den Waffenlieferungen, dass der Krieg weiter am Laufen bleibt. Und so erfüllt dieses Image als Friedenskanzlers, so falsch es auch ist, erfüllt sozusagen zwei Zwecke. Es beruhigt diejenigen der SPD, die diesen Krieg sowieso nicht nur furchtbar, sondern überflüssig finden. Und es beruhigt aber auch die, die das Gefühl haben, Deutschland tut nicht genug.
Ja, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das bei vielen Wählern auch verfängt. Also wahrscheinlich noch zu früh vom Wahlkampf in dem Sinne zu sprechen, aber man weiß ja nie, was in den nächsten Monaten noch passiert. Also so ein Image musst du dir ja auch nicht nur erarbeiten, du musst es ja auch aufrechterhalten. Und da wird sicherlich in Verbindung mit der Ukraine, davon können wir ausgehen, da werden noch Sachen passieren, mit denen wir niemals gerechnet haben. Also deswegen dieser Weg, den man dort erahnen kann, von welcher Seite auch immer, der macht schon Sinn.
Absolut. Und ich kann mir vorstellen, dass Raphael Brinker, das ist ja der Hamburger Werber, der bei der vergangenen Bundestagswahl für diese Wahlkampagne mit dem Slogan Scholz packt das, oder Scholz packt das an, ne? Also Scholz packt das an, SPD, dass der genau in die Richtung denken wird und irgendeinen Slogan machen wird, der dann verspricht, ne, mit Scholz sind wir sicher. So, und das geht schon alles, und das muss man sagen, das geht jetzt gerade für Scholz dann auch in die richtige Richtung.
Der Mann, der möglicherweise dem Kanzler einen großen Gefallen getan hat oder eben auch nicht, heißt mit Vornamen Rolf und ist SPD-Fraktionsvorsitzender. Du weißt, wen ich meine.
Rolf Mütze nicht.
Wollen wir mal hören, was der ausgelöst hat, beziehungsweise den Auslöser uns einmal anhören. Ja.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann.
Mal abgesehen davon, dass ich ihn ungeschickt finde in der Formulierung, ich meine, das einfach mal auf die Tagesordnung zu bringen, das würde ich ihm jetzt, ich bin nicht seiner Meinung, aber das würde ich ihm schon zugestehen, dass das auch der Job eines Politikers ist, da mal so einen Akzent zu setzen.
Absolut, ich glaube, dass das Kernproblem, was er hier hat, ist das Wort einfrieren. Das ist so ähnlich wie der Papst, der gesagt hat, die Ukraine soll die weiße Flagge hissen. Und beide meinten, wir dürfen nicht aus dem Blick verlieren, dass dieser Krieg mal irgendwann zu Ende gehen muss. Und je eher, desto besser. Trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass Rolf Mützenich damit auch ein Ziel verfolgt. Dass Rolf Mützenich in der SPD dann nicht der Gegenspieler ist des Kanzlers, aber derjenige, der diese andere Seite, über die wir eben gesprochen haben, die Seite der Mitglieder und Wähler, die sich danach sehnen, dass über ein Ende dieses Krieges gesprochen wird, dass dieser Krieg zu Ende geht, und sei es, weil sie hochpazifistisch sind, was die SPD aber war, dass der diese Seite bedient. Insofern funktioniert da auch das Zusammenspiel zwischen Fraktionsvorsitzenden und Bundeskanzler, zumal ja Rolf Mützenich dann später noch erklärt hat, dass das nicht so gemeint hat, wie man das mit dem Einfrieren hätte verstehen können.
Und das können wir uns auch nochmal anhören. Seine Erklärung und auch so ein bisschen, ich höre auch ein bisschen Brass bei ihm raus.
Was ich mit meiner Rede klar machen wollte, dass am Ende, und ich finde es manchmal auch etwas mittlerweile erschöpfend, vielleicht auch für die Menschen bei uns im Land, dass nur eine Debatte über Waffen geführt wird. Und ich möchte diese Debatte ergänzen durch andere Gelegenheiten und jeden ermutigen, wenn es die Gelegenheit dazu gibt. Die sehe ich wegen Präsident Putin zurzeit noch nicht. Ein Fenster der Gelegenheit zu nutzen, die dann auch hilft, lokale Waffenruhen, humanitäre Feuerpausen möglicherweise auch in die Abwesenheit von militärischer Gewalt zu überführen. Und ich kann es nicht lassen, es tut mir leid. Dafür gibt es manchmal in einer achtminütigen Debatte auch bestimmte Begrifflichkeiten, die ich entlehnt habe der Politik- und Friedenswissenschaft, die eben von solchem Einfrieren einer Konfliktsituation in ganz besonderen Situationen auch spricht.
Ja, also diese etwas dünne Erklärung, warum man sich da möglicherweise den Begriff verhauen hat, geschenkt. All die ist wirklich dünn. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich für Politiker auch heutzutage wirklich schwer, haben wir auch bei verschiedener Gelegenheit drüber gesprochen, einfach mal einen anderen Aspekt in die Diskussion einzubringen. Und wie gesagt, ich bin überhaupt nicht seiner Meinung, aber davon abgesehen, das muss doch möglich sein. Also das würde ich ihm schon zugestehen. Aber Lars, ich höre da auch diese alte Russlandliebe raus der SPD. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das hat mit der Russlandliebe wenig zu tun. Da wäre man dann ja schnell bei Klaus von Donati, der sagt, wir werden ja später mit Russland zusammenarbeiten müssen, der das ja auch wieder zusammenarbeiten müssen, was man gar nicht weiß, aber der das ja auch ganz offen sagt. Nee, dem glaube ich, Rolf Mützenich würde ich abnehmen, dass das ein sehr friedensliebender Mensch ist. Und der für den das natürlich wie für uns alle furchtbar ist zu sehen, dass dieser Krieg andauert und andauert und andauert und hunderttausende Menschen sterben und Millionen von Menschen flüchten und das wird er nur bedient. Wir können übrigens daran sehen, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, wie in dieser politischen Debatte oftmals ist ein einziges Wort ist, ein einziges Wort, beim Papst war es damals zwei, die weiße Flagge, hier ist es Einfrieren und von all dem, was er in 8 Minuten gesagt hat, bleibt nur dieses Wort in Erinnerung. Und dann kann man immer wieder verstehen, warum so Leute wie Olaf Scholz eben sich wirklich jedes Wort, was sie sagen, 100-mal überlegen, damit sich dieses Wort eben dann nicht verselbstständigt.
Ja, ich gebe dir so halb recht, was den Mann angeht, weil ich tatsächlich als der Krieg ausbrach, hat der ein Interview beim Deutschlandfunk gegeben und ich habe ihn als gebrochenen Mann empfunden. Also klingt jetzt groß und pathetisch, aber der hat sehr glaubhaft geschildert, dass seine gesamte Weltüberzeugung, seine gesamte, mit diesem Überfall auf die Ukraine zusammengebrochen ist. Aber er sagte auch, dass es nicht nur bei ihm um Frieden ging, das hat er dann auch erklärt, sondern halt auch sein Glaube daran, dass wir uns mit Russland zusammen doch eigentlich auf die gleiche Seite stellen müssen in irgendeiner Form. Also, dass wir echte Partner sind. Und deswegen bin ich da so ein bisschen verunsichert, ob es nicht doch noch in die andere Richtung geht.
Aber ich finde, das ist was anderes, wenn du es am Anfang des Krieges sagst oder nachdem du jetzt 2,5 Jahre diese Kriegsführung, diese Gräueltaten von Wladimir Putin bis hin zu der letzten, zu der Wahl in Anführungsstrichen mitbekommen hast, ich glaube dann, wenn sich dann dein Putin und dein Russlandbild nicht verändert hat, dann ist dir nicht zu helfen. Und ich würde sagen, dass Rolf Mützenich schon weiß, dass man eben überhaupt nicht mehr an das anknüpfen kann, woran er vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren gedacht hat.
Okay, dann fehlt eigentlich nur noch, um das abzurunden, und den Mann müssen wir einfach jetzt auch noch einbringen. Er ist nun mal der Oppositionsführer. Wollen wir uns Friedrich Merz noch mal anhören zu dem Thema?
Immer gern.
Ja, ich will es so sagen. Ich bin erschüttert gewesen, als ich diese Worte vom Kollegen Mützenich in der letzten Woche gehört habe. Und ich bin absolut, ich kann es mit Worten kaum fassen, was da in der letzten Woche passiert ist. Offensichtlich fällt ein großer Teil der SPD in die alte Naivität gegenüber Russland zurück. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Und ich bin dem Bundesverteidigungsminister sehr dankbar, dass er das heute Morgen korrigiert hat, dass das nicht seine Auffassung ist. Und ich gehe davon aus, dass das damit auch nicht die Auffassung der Bundesregierung ist.
Das ist natürlich auch ein beliebtes Stilmittel in der Politik, vergiftete Komplimente, ne? Also in Richtung des SPD-Manns zu sagen, du bist doch nicht der gleichen Meinung wie der andere SPD-Mann, der hier dieses Schlimme gesagt hat. Und dafür finde ich dich gut. Das ist doch ein bisschen gemein, aber Friedrich Merz, du hast das ja auch schon öfter erklärt, kommt aus einer anderen Rolle. Der kann sich halt als Oppositionsführer aus dem Fenster lehnen und sagen, wir liefern Taurus und wenn es denn soweit wäre, möglicherweise einknicken.
Ob er sich damit jetzt einen Gefallen tut, ist immer noch eine zweite Frage. Interessant ist ja, dass dann der Fraktionsvorsitzende sagt was Und darauf schließt Friedrich Merz, dass das der Großteil der SPD-Mitglieder so denkt. Es ist ja nicht zu beweisen, auch nicht zu widerlegen. Aber was er natürlich nicht merkt, und da bin ich gespannt, wie das weitergeht, er merkt natürlich nicht, dass er automatisch durch solche Kommentare immer die Rolle einnimmt, in der ihn Olaf Scholz gern hätte. Nämlich die Rolle desjenigen, der sich mehr traut, der ein Risiko eingehen würde bei diesem Krieg, der auf der Seite derjenigen ist, so Marie-Agnes Strack-Zimmermann, mehr, schneller, schneller, vielleicht doch mal Bodentruppen und so. Und da muss er halt aufpassen, dass er nicht selber sich in so eine Rolle reinmanövriert, wo ihn Olaf Scholz und die Wahlkampfstrategen der SPD gern hätten. Und es dann im Wahlkampf echt um die Frage geht, bei wem ist dieses Land sicherer davor, angegriffen zu werden oder in den Krieg reingezogen zu werden? Und bei so einer existenziellen Frage, da kann sich ja alles nochmal drehen. Abgesehen davon, da müssen wir jetzt drüber reden, dass in der CDU jemand auch viele nach wie vor Zweifel an Friedrich Merz aus unterschiedlichen Gründen haben. Sein Hauptnachteil bleibt, und das macht ihn halt angreifbar, dass er noch nie regiert hat. Und die Frage ist, holst du dir einen Mann rein mit fast 70 Jahren, der überhaupt keinerlei Regierungserfolg hat? Null.
Lars Heider, vielen Dank, unser Abendblatt-Chefredakteur, für seine Expertise. Episode 110 ist zu Ende. Kleiner Teaser auf die kommende Woche. Wir feiern den Internationalen Tag des Pianos und den feiern wir richtig groß. Im Interview unsere Hamburger Pianohelden Sebastian Knauer und Joja Wendt. Das und noch einiges mehr in dieser, dank Ostern, etwas kürzeren Arbeitswoche. Aber ganz wichtig, natürlich ziehen wir von Bäcker am Morgen durch. Auch über die Feiertage sind wir für Sie da. Also bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.